Einen wunderschönen guten Morgen. Also ich bin heute Morgen schon ein bisschen länger angereist. Ich komme so aus Bergedorf und etwas dahinter, aus der Elbe, von der Elbe, aus Fünfhausen, ne? Sag her. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann bei euch. Was mich jetzt besonders eben gefreut hat, ich liebe es so, wenn Kinder ausziehen und unter das Wort Gottes kommen. Das ist so grandios, wenn die gleich das von Grund auf an mitkriegen, war bei mir immer ganz anders. Mein Name ist Peter Müller, ich bin Kaufmann und ich habe bis zu meinem 40. Lebensjahr nur eine einzige Verbindung gehabt mit der Kirche. Ich habe da gegenüber gewohnt. Und weil wir, die wir ein Geschäft hatten, nicht viel Zeit hatten für unsere Kinder, haben wir sie immer in einen Mitarbeiter geschickt, der in der Kirche Jugendarbeit und Kinderarbeit gemacht hat. Und die haben dann Reisen gemacht, die sind zum Skifahren gefahren und alles Mögliche. Und dort hat sich dann meine älteste Tochter bekehrt, ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ich fand das ganz toll, habe es zwar überhaupt nicht verstanden. Aber ich fand es sehr gut, weil sie hatte dann etwas, wo sich dran festhalten konnte, hatte eine gute Gemeinschaft mit anderen und musste nicht irgendwo auf der Straße rumlungern. Eines Tages gab es in unserer Gemeinde, in der Kirchengemeinde, eine Evangelisation. Hat meine Tochter gesagt, da müsst ihr mit hin, Papa und Mama, kommt mal mit. Es war toll, ich wusste überhaupt nicht, was eine Evangelisation ist. Ich habe so etwas noch nie erlebt und noch nie gesehen. Und dann steht da vorne auf einmal ein Prediger und er sagt einen einzigen Satz, der mir hängen geblieben ist. Wenn du einen Sinn für dein Leben suchst, der Sinn deines Lebens ist Jesus Christus. Ich habe gesagt, das will ich wissen, ob das wirklich so ist. Wir saßen hinterher in der Gemeinschaft nach dieser Veranstaltung zusammen. Am anderen Ende des Saales saß der Prediger mit seiner Frau. Meine Frau saß da in der Nähe, ich saß ganz weit weg, so als Männer weit weg. Und auf einmal wurde es mir klar, wenn ich das jetzt erleben will, dass Jesus der Sinn meines Lebens ist und er aufgerufen hat zur Umkehr, zur Bekehrung, dann will ich das jetzt auch wirklich festmachen. Und dann bin ich von dieser Seite hingelaufen zum Prediger und wollte mich bekehren und von der anderen Seite kam gleichzeitig meine Frau, ohne dass wir uns angeguckt haben. Und so haben wir am gleichen Tag unser Leben Jesus Christus übergeben. Und am Ende sagte der Prediger dann, so und jetzt können Sie hier bei mir ihre Sünden bekennen. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe das jetzt nicht, ich bin noch ein ganz toller Knecht. Ich habe eine Firma, mir geht es gut, also ich habe Kinder, eine nette Frau und alles ganz gut. Naja, sagt er, das kommt schon noch. Ich stand einige Tage später morgens vorm Spiegel, habe mich rasiert, rasiere mich nass, habe in den Spiegel geguckt und bin innerlich zerbrochen. Indem ich mich selbst angeguckt habe, habe ich gesehen, was ich für ein Sünder bin. Und dass ich so, wie ich bin, überhaupt nicht zu Gott kommen kann. Und das war so tiefgehend für mich, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt diesen Gott wirklich kennenlernen. Ich muss wissen, wer das ist. Ich bin dann nachher in einen Bibelkreis gegangen, wo wir dann am Anfang das Johannesevangelium durchgearbeitet haben, um Jesus Christus kennenzulernen. Aber ich sage Ihnen, das war mir alles zu wenig. Ich wollte mehr. Ich bin Kaufmann, ne? Und die wollen immer mehr, immer nach vorne, immer mehr. Und dann hat mich jemand geführt in das geistliche Rüstzentrum nach Krelingen und ich habe dort meinen ersten Seelsorger kennengelernt, Pastor Heinrich Kemner. Heinrich Kemner war derjenige, von dem ich fast alles gelernt habe. Und er hat immer einen wunderbaren Satz gesagt, wichtig ist, dass du Jesus Christus kennenlernst. Wenn du dieses Fundament in Christus nicht hast, dann wirst du überall hinlaufen und überall versuchen, irgendetwas zu kriegen, aber du wirst nie eine Sicherheit in deinem Glaubensleben haben. Und dann sagt er immer so einen herrlichen Satz, den hat er oft gesagt, wer nicht mehr weiß, wem er gehört, der weiß auch nicht mehr, was sich gehört. Wir brauchen für unser Leben ein Fundament und das Fundament ist Christus. Und das war für mich so wichtig, dass ich, immer wieder, meine Frau hat dann das Geschäft fast geführt, alles alleine. Ich bin immer hingefahren, ich habe mich schulen lassen, ich habe Seminare besucht, alles Mögliche. Und dann kam er zu uns ins Haus, weil wir Christen waren und vielleicht anderen ein und anderen mal einen guten Ratschlag gegeben haben, immer mehr Menschen, und zwar Alkoholiker und Co-Abhängige. Und es waren teilweise 40 Leute bei uns im Wohnzimmer zu Bibelstunden. Und habe gesagt, wie soll ich denn mit denen umgehen? Ich kenne da doch gar nichts von. Und da hat mir einer gesagt, ein ganz kluger Mann, höchstwahrscheinlich, weiß ich nicht, der sagte, du musst Psychologie studieren, um ihnen eine Hilfe zu sein. Das habe ich dann auch gemacht. 10 Semester. Und dann merkte ich einmal, dass das, was die mir dabei bringen wollen, alles in der Bibel steht. Das steht doch hier schon alles drin. Das, was der Mensch notwendig braucht, ist doch das, was aus dem Wort Gottes kommt. Und hier gibt es eine Veränderung im Leben. Dann habe ich das alles abgebrochen und dann habe ich ein Bibelstudium gemacht. Ich habe ein Fernstudium gemacht in der Bibelschule Beatenberg und ich habe dann kontinuierlich Bibel lesen gelernt, Bibel verstehen gelernt. Ich habe kontinuierlich gesagt, was will Gott eigentlich hier? Was will er von mir? Was bedeutet das? Und heute ist mir das klar, wenn ich das Buch nehme und schlage es auf und ich fange hier an zu lesen, dann redet Jesus zu mir. Und jetzt auf einmal erlebe ich hier drin sofort immer die Frage, du Peter, das will ich von dir. Das ist der Weg, den du gehen sollst. Und deshalb ist es für mich so wunderbar geworden, dass ich heutzutage überall, wo ich hingehe, die Leute ermutige und ermahne, bitte bleibt am Wort. Vor einiger Zeit in einer Diskussion mit einem Pastor, da erzählte ich ihm, wie es mir so in der Seelsorge bewusst geworden ist, dass viele Menschen gar keine stille Zeit mehr machen. Dass sie gar nicht mehr morgens in der Bibel lesen, dass sie keine Gemeinschaft im Gebet mehr haben. Wenn ich dann frage, wie sieht es denn mit dir mit dem Bibellesen aus? Naja, wenn ich Zeit habe. Ne? Oder mit Beten aus? Naja, vorm Essen beten wir schon. Ne? Ich sage, wenn ich so wenig, wie ich mit Gott rede, mit meiner Frau reden würde, hätte sie mich schon lange verlassen. Wir müssen uns das einfach einmal klar machen, was das eigentlich bedeutet, Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit diesem Gott, der mich erlöst hat, aus der ewigen Verlorenheit, der mich bewahrt hat vor der Hölle, der mich bewahrt hat da, dass mein Leben nur 70 oder 80 Jahre wäre und das war's denn. Mir hat es so viel Mut gemacht, im Wort Gottes zu wachsen. So viel Mut gemacht in auch vielen Schwierigkeiten, in Krankheiten, in Sorgen, in Nöten, die wir hatten. Wir sind zum Glauben an Christus gekommen und auf einmal konnten wir den Mund nicht mehr halten und dann mussten wir das allen Menschen erzählen. Und dann haben wir in unseren Geschäften christliche Lieder gespielt, über die Lautsprecher. Und dann ging es los, die sind bei den Zeugen Jehovas, da darfst du nicht mehr einkaufen. Und dann brach unsere Firma zusammen. Dann konnte man viele Dinge nicht mehr bezahlen. Ich war zu der Zeit auch schon Kirchenvorsteher in der Ortskirche. Das hat also nichts mit Glauben zu tun. Das ist nur, wenn du da irgendwie bekannt als Kaufmann bist oder so, dann wirst du da reinberufen. Und die beiden Pastoren, die da gewesen sind, die sind dann in die Vereine gegangen bei der nächsten Wahl und haben dann gesagt, die beiden, die dürft ihr hier, die da gläubig geworden sind, die dürft ihr nicht wieder wählen. Das sind Sektierer, die spalten die Gemeinde. Und dann durften wir gehen. Und wir haben den Gemeinden gesucht und dann haben wir auch welche gefunden, wo wir denn unseren Glauben leben konnten, wo wir Gemeinschaft haben konnten. Aber das Wort Gottes ist für mich so ganz, ganz wichtig geworden. Und ich merkte eigentlich bei den vielen Angeboten, die es alles so in den unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden gab, dass wir eins wieder begreifen lassen müssen. Wir dürfen uns nicht von jedem Wind der Lehre durcheinander bringen lassen. Wir müssen wieder ganz klar an dem Wort bringen, am Wort bleiben. Und deshalb geht es mir ganz persönlich einfach darum, dass wir wieder zurückkommen zur gesunden Lehre des Wortes. Und zwar zur gesunden, denn wir sind doch durch die Welt krank gemacht worden hier im Inneren. Das müssen wir endlich begreifen. Und dass wir durch Christus wieder gesund werden. Wozu hat der Gott uns dann den Heiligen Geist gegeben bei unserer Bekehrung. Er wird euch führen in alle Wahrheit hinein, in die Wahrheit von mir, von meinen alten Prägungen. Und diese alten Prägungen schleppen wir ja teilweise immer noch mit rum. Ich las neulich im 1. Thessalonicherbrief, dass Gott uns ja geschaffen hat als Leib, Seele und Geist. Diese drei Dinge in uns zusammen, also Leib, Seele und Geist. Die Seele, die wieder zurückgeht zu Gott. Und der Mensch sucht immer sein ganzes Leben lang, dass er Ruhe und Frieden in seiner Seele bekommt. Dass seine Fragen, die er hat in seinem Leben, dass die erfüllt und beantwortet werden. Und der normale Mensch, der ohne Gott lebt, der versucht das immer über den Leib. Ne? Über Must-Haves, oder wie das heißt. Über Mode, über haben wollen, über sein wollen. Größeres Auto, größeren Fernseher, nicht dreimal Urlaub, viermal Urlaub. Und immer mehr über Äußerlichkeiten. Und dann merkt er immer mehr, dass auch die Seele trotzdem nicht zur Ruhe kommt. Das Bankkonto kann noch so hoch sein, das Wert kommt nicht zur Ruhe. Und dann haben wir die andere Seite, Geist. Und das heißt jetzt nicht geistig, sondern geistlich. Geistig wird wieder versucht, mehr Studien, mehr Doktortitel, mehr Professorentitel, noch mehr Input. Immer mehr auf dieser Seite. Und man merkt trotzdem, dass die Seele nicht zur Ruhe kommt. Sie wird trotzdem keinen Frieden finden. Sie findet in dem Moment Frieden, wo wir das begreifen, was Petrus schreibt. Das Ziel eures Glaubens ist der Seelenseligkeit. Sein Geist spricht zu meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Und sofort habe ich ein Fundament und eine Sicherheit in meinem Leben, dass dieser Gott für mich da ist, mir beisteht, mir alles das gibt, was notwendig ist für mein Leben. Gott erfüllt natürlich nicht alle unsere Wünsche, aber er erfüllt alle seine Verheißungen. Ich möchte euch mal Mut machen, euch mal hinzusetzen, in der Bibel zu lesen und alle Verheißungen aufzuschreiben. Ich bin da mal mit angefangen, ich bin bei über 600 gelandet. Alle seine Verheißungen. Verheißungen sind alle die Sicherheiten, die du haben kannst für dein ganzes Leben. Ich war in einer Gemeinde in Berlin gepredigt, zu einem Taufgottesdienst. Und dann sangen die Leute da vorne dreimal, komm in unsere Mitte, o Herr. Ich sage hinterher, ich habe immer gedacht, in meiner Bibel steht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist doch schon da, ne? Oder nicht? Und dann hatten man da vorne, wo ich mich hinsetzen wollte, dann gesagt, an den Stuhl dürfen Sie nicht sitzen. Ich sage, warum darf ich hier nicht sitzen? Da sitzt Jesus. Ich habe gedacht, hier bist du falsch. Und merken wir, welche Stilblüten das eigentlich gibt, wenn man so wie wir, meine Frau und ich, in viele unterschiedliche Gemeinden rumkommen. Und wir erleben dann einfach auch, dass das, was wir heute so mitbekommen, von jungen Predigern aus Seminaren und so weiter, dass das lange nichts mehr mit dem gesunden Wort zu tun hat. Da bietet man in der Gemeinde dann gemeinschaftliche Kochkurse an. Nee, oder wie sticke ich mein Lätzchen richtig oder so. Sondern es geht nicht mehr um die klare Linie der Schrift. Das, wozu wir berufen sind. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Darum geht es. Und ich sage immer wieder, eine Bibelstunde angesagt ist, dann hat man in der Bibelstunde zu sein, nicht vom Fernseher HSV anzugucken oder Bayern München. Sondern man hat hier zu sein, in seinem Zuhause, bei seinen Geschwistern. Du stärkst die anderen, wenn du damit bei bist. Du musst gar nicht viel sagen, sondern zuhören und dabei sein. Und dann wird das Gemeinschaftsgefühl immer größer. Was für mich einfach ganz klar geworden ist, dass die Bibel sich immer selber auslegt. Ich hatte damals mal bei Heinrich Kemmlerin gefragt, was muss ich denn mir kaufen für Auslegungsreihen, damit ich die Bibel verstehe? Und da hat er gesagt, das Geld kannst du bei uns spenden, die Bibel legt sich immer selber aus. Also, lies die Schrift, lies sie kontinuierlich, lies sie nicht nur einzelne Fragmente, sondern schau, was da geschrieben steht. Und mir wurde das immer noch klar, wenn ich heute das Johannesevangelium lies, dann weiß ich, das Ziel des Johannesevangeliums steht in Kapitel 20, Vers 31. Dieses ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Und im ersten Johannesbrief am Ende heißt es, Ziel dieses Briefes ist, dieses ist geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr in ihm das Leben habt. Und so wissen wir, wenn wir kontinuierlich ein Buch nach dem anderen durchgingen, so hat es mir unheimlich geholfen, immer mit einem Schlüsselvers da drin, mit der Zielsetzung, warum und weshalb ist das geschrieben, dass es für mich so eine Sicherheit gegeben hat. Ich brauche Sicherheit in meinem Leben. Und die Sicherheit hat mir einzig und allein das Wort Gottes gegeben. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn ich heute Psalm 25 lese, dann lese ich Psalm 25 so, dass hier eine Aneinanderreihung von Wahrheiten ist. David hat es damals so gemacht. Er las in Psalm 25 und da heißt es, nach dir, o Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich wartet, aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Und so weiter und so fort. Und dann sagt er in Vers 5, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Und hier merkt man, ich brauche deine Wahrheit, ich bin noch nicht gelehrt, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deinen Beistand, ich brauche das, was du mir geben willst. Gedenke, Herr, an deiner Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewiesen ist. Und dann in Vers 8, und das tut immer gut, dass man sich auch mal so eine persönliche Einrede macht, wo man Nöte und Sorgen hat oder dass man sagt, der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er Sündern den Weg. Und da merkt David sich und ich mich ja ganz genauso. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Und deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Und mir ist es wichtig geworden, dass ich heute sage, Gott, dass du mir Sünder gnädig bist. Was habe ich denn zu bringen? Als ich geboren wurde? Meine Entscheidung? Nee. Was ich heute an Berufung bin? Meine Entscheidung? Nee. Wann ich sterbe? Meine Entscheidung? Nee. Alles, Herr, bist du. Alles. Alles, jeder Zeitraum, jede Sekunde, jede Stunde, jeder Tag, jede Woche liegt einfach und kommt aus seiner Hand. Und wir tun gut daran, diese Dinge für uns in Anspruch zu nehmen. Und dann betet David im Psalm 25 in Vers 16, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Und diese Einsamkeit und dieses Elendsein, das kennen vielleicht viele von euch auch. Ich bin eigentlich orientierungslos, ich weiß gar nicht weiter, ich weiß nicht, was ich tun oder lassen soll. Ich weiß nicht, welchen Schritt gehe ich jetzt. Was gibt mir Sicherheit, was gibt mir Orientierung? Ne, Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wieder nur dein Wort. Dein Wort. Und dann kommen wir wieder zum Johannesevangelium. Ne? Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und das Wort ist Jesus. Und jetzt weißt du ganz genau, wenn du in der Bibel liest, dann redet Jesus zu dir. Dann will er dir Anweisungen für dein Leben geben. Und für David war das diese Aneinanderreihung im Psalm 25. Aber am Ende weiß er immer noch nicht, wie sieht es in mir aus? Wie wird es weitergehen mit mir? Der letzte Satz in Vers 25 heißt, Gott erlöse Israel aus aller seiner Not. Und damit meint er sich persönlich. Und das kann ich so beten. Herr, erlöse Peter aus all seiner Not, aus seinem Nicht-Weiter-Wissen und all seinen Fragen. Und wenn ich dann sehe, wie Heinrich Kämmler mir damals gesagt hat, dass die Schrift sich immer selber auslegt, musste ich lernen, dass in dem Psalm die Antwort auf Psalm 25 der Psalm 139 ist. Das ist die Antwort darauf. Wenn ihr mal so ein bisschen sensibel werdet für das, was geschrieben ist, dann wisst ihr immer, dass immer in der Schrift immer eine Bestätigung dessen liest, was ihr jetzt gerade liest. Es wird immer auf zwei oder dreier Aussagen bestätigt, was hier geschrieben steht in der Schrift. Im Psalm 139 betet David jetzt wieder, jetzt bittet er um den gläsernen Menschen. Er will vor ihm nichts mehr verstecken. Er will offen und ehrlich vor ihm sein. Herr, du sollst bis in die letzten Ecken rein. Ich meine, wenn wir so ehrlich sind, dann wissen wir, oft haben wir ja auch noch Leichen im Keller, ne, die noch keiner drüber kennt. Niemand weiß, wie es in mir wirklich aussieht, aber der Herr weiß es. Vor ihm kann ich nichts verstecken. Vor ihm muss ich mich so geben, wie ich bin. Und wenn wir ein bisschen was von seiner Herrlichkeit erkannt haben, dann merken wir, dass wir nichts mehr verstecken wollen vor ihm. Dass wir, wenn wir klug sind, alle unsere versteckten Dinge, die wir verschoben haben, die wir zugegraben haben, die wir im Keller gelagert haben oder den Teppich unter den Tisch oder den Teppich gefegt haben, dass wir die alle offenbar werden müssen. Ich möchte euch etwas ganz, ganz klar ans Herz legen. Wenn Gott eure Sünden aufdeckt, dann bekennt sie vor Christus. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns alle unsere Schuld. Alle. Und damit du frei werden kannst, denn Sünde blockiert immer Segen. Auch versteckte Sünde blockiert immer Segen. Der Segen geht nicht zu dir durch, wenn du nicht den Mut hast, deine Sünden zu bekennen. Dich frei zu machen davon. Dieser Kanal hierdurch, der darf nie verstopft werden. Im Psalm 139 fängt David an, Herr, erforsche mich. Du erforschst mich und du kennst mich. Welch ein grandioser Satz, nicht? Du erforschst mich und du erkennst mich. Ich muss da mal wieder ausholen jetzt. Ich mache das eigentlich ganz gerne. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte sehen, der hat Gott Himmel und Erde geschaffen und dann hat er angefangen, erstmal alles anzugucken. Er hat den Heiligen Geist geschickt, der schwebte über dem Wasser. Und dann fängt der Heilige Geist an, eine Ordnung hineinzubringen. Und ich sage immer, als ich mich bekehrt habe, da kam der Heilige Geist ins Leben und dann hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, da habe ich aber Arbeit. Und dann kommt der Heilige Geist in dein Leben hinein und er bringt die Ordnung in dein Leben. Er schafft jetzt mal ein Fundament, er rührt die Dinge beiseite, die später angepackt werden müssen und die, die jetzt angepackt werden müssen, da fängt der Heilige Geist an zu arbeiten. Deshalb geschieht Veränderung immer unterschiedlich bei jedem Einzelnen. Ich sage immer genau so, wie wir vom Grund aus verdorben sind durch die Sünde. Und der Heilige Geist sieht uns und kennt uns und er schafft uns dann genauso, wie Gott uns haben will. Und deshalb gibt es auch unterschiedliches Wachstum. Weil bei dem einen ist das wichtig, was zuerst verändert werden muss, bei dem anderen ist das wichtig, was zuerst verändert werden muss. Und so macht der Heilige Geist das nach und nach. Und jetzt kommt diese wunderbare Erkenntnis von David da hinzu in Vers 2. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken schon von Ferne. Ich gehe oder liege, du bist um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge. Das ist auch nochmal wieder so ein Wort. Ne? Wie rede ich eigentlich? Rede ich über andere oder rede ich über andere mit Gott? Plappern, bös hinterherreden, schimpfen über Menschen, sich aufregen über Menschen. Wir werden mal irgendwann, wenn wir vor Gott stehen, Rechenschaften geben müssen über jedes Wort, das unnütz aus unserem Mund gekommen ist. Von allen Seiten umgibst du mich und du hältst deine Hand über mir. Und diese Erkenntnis ist mir zu groß. Sie ist wunderbar zu hoch und ich kann sie nicht begreifen. Wisst ihr, alle Veränderungen in meinem Leben, alles in mich in die Knie zwingen, alle mein Stolz brechen, meine Hochmut brechen, meine Überheblichkeit brechen, alle diese Dinge habe ich nicht verstanden. Aber das muss ich auch nicht. Ich weiß, dass es gut war für mich, dass Gott mich in die Knie gezwungen hat. Dass es gut für mich war, dass er mich zerbrochen hat. Dass es gut für mich war, dass ich nur noch einzig und allein den Ausweg über Christus habe. Und ich weiß, dass da viele Schritte zugehören. Und ich weiß auch, dass es für viele ganz schwierig ist. Aber liest einmal Psalm 139 und dann merkt ihr, wie notwendig das für euer eigenes Leben ist. Wohin soll ich denn gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Fahre ich zum Himmel, dann bist du auch da. Bette ich mich bei den Toten, siehe, da bist du auch. Nehme ich Flügel der Morgenröte, bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Du kannst nicht flüchten vor Gott. Du kannst nicht flüchten vor ihm. Er ist alle Zeit da bei dir. Und versteck dich nicht irgendwo, sondern komm in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Da wirst du auferbaut, da wird dir geholfen, da wirst du ermutigt. Sprech die Leiter an hier, Seelsorge, das ist so notwendig. Wir merken das, meine Frau und ich merken das, Woche für Woche. Wenn ich vor 10 Jahren noch vielleicht mal alle 3, 4 Wochen jemanden zur Seelsorge hatte, haben das heute 3, 4, 5 Leute in der Woche, die heute auch über Internet, über Telefon, über WhatsApp und was weiß ich kommen oder zu direkt nach Hause. Die Not der Menschen ist so groß geworden, es gibt keine Seelsorger mehr. Die Seelsorger an Bibelschulen werden heute alle in Psychologie ausgebildet. Was steht denn in Kolosser 2,8 noch? Lasst euch nicht einfangen von Philosophie und Psychologie auf Menschenweise. Aber das machen die Gemeinden und die Kirchen heute. Wisst ihr, wenn ich jemanden in der Seelsorge sitzen habe, was ist denn das Ziel? Dass er in eine enge Beziehung zu Christus kommt, damit er gesund wird. Das ist das einzige Ziel. Denn es gibt nur einen Seelsorger und das ist Christus. Und unsere Aufgabe ist es, den Menschen abzuholen mit seinen Nöten und gemeinsam ihn vor den Thron Gottes zu bringen, damit Christus in ihrem Leben Heilung bringt. Und nichts anderes. Ich kann den ganzen Psalm 139 gar nicht durchgehen, weil bei jedem Vers, da fällt mir sofort wieder so unendlich vieles ein, weil man ja auch dann eine ganze Menge an Erfahrungen macht mit Gott. Er beginnt ja hier in Vers 13, du hast meine Nieren bereitet und du hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich möchte besonders den Frauen mal sagen, stellt euch einfach mal vor den Spiegel und sagt, danke dir Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ne? Ich kenne das, ja, wir haben ja festliche Damenmoden früher mal verkauft, meine Frau. Und wenn man im Spiegel schaut, das passt nicht, das hier eine Rolle oder da was, oder ich müsste kleiner oder größer sein, oder alles Mögliche. Aber danken dafür, dass du wunderbar gemacht bist, so wie du jetzt bist, so will Gott dich. Und so will Gott dich gebrauchen. Und so möchte er dich haben. Und nicht anders. Also ich möchte auch gern 20 Zentimeter größer sein und noch 10 Kilo weniger haben. Aber das funktioniert nicht, weil Gott uns so wollte, wie er uns haben will, wie wir heute sind. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Welch ein Staunen erbringt das dann. Dann müssen wir uns nicht mehr mit uns selbst beschäftigen, sondern mit ihm. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unter der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner da war. Wie grandios ist das? Bei deiner Geburt hat Gott dich schon gesehen und gekannt und er wusste schon, was aus dir wird. Für mich ist das einfach zu unbegreiflich, weil dies ist eine Dimension, die ich einfach gar nicht verstehen kann. Und mir tut das selbst persönlich so gut, auch all diese Dinge hinter mir zu lassen. Ich erlebe das oft in der Seelsorge so, also ja, aber wenn du meinen Vater kennen würdest oder meine Mutter, wenn du meine Vergangenheit kennen würdest und was mir alles passiert ist, sage ich, ja, aber die können wir alle nicht mehr ändern, ne? Die Vergangenheit. Und Paulus hat einen wunderbaren Satz dazu gesagt, ich vergesse jetzt, was da hinten ist, ich strecke mich nur noch aus nach dem, was da vorne ist, dem vorgesteckten Ziel der himmlischen Berufung in Christus. Das ist unser Ziel. Unsere Vergangenheit können wir nicht ändern, aber unsere Zukunft können wir ändern. Unser Verhalten in der Zukunft können wir ändern. Unser Leben heute können wir verändern, indem wir bei Jesus bleiben. Und ich höre dann auch immer wieder so diese Ausreden, ja, aber wenn Sie wissen müssen, ich habe ja ein Haus, ich habe 3 Kinder und ich muss jetzt auch Geld verdienen und wie schwierig das heute in der Welt ist und dann wollen die auch noch alle ein paar Mal in Urlaub fahren und so und das alles, ich kann mich gar nicht mehr um die Gemeinde kümmern. Ich kann dich unheimlich gut verstehen. Du bist total überfordert. Und was sagt die Bibel dazu? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, also Christus, so wird euch alles andere, was ihr meint, noch begehren zu müssen, hinzugefügt werden. Da steht hinzugefügt werden, nicht mal, das musst du dir noch erarbeiten. Es wird dir alles hinzugefügt. Merkt ihr, wenn ihr jetzt wieder auf die Bibel schaut, ihr schaut auf das Wort Gottes, ihr seht seine ganzen Verheißungen, alles das, was er hier aufgeschrieben hat, und du hältst dich dran und du gehst diesen Weg, dann merkst du eigentlich, wie wunderbar das ist. Du musst nur mit deinem alten Leben abschließen und dieses neue Leben gehen. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, heißt es. Es ist Neues geworden, dein neues Leben. Ein neues Leben in Christus. Wenn du bekehrt bist, zu Christus umgekehrt bist, dann gilt dein altes Leben nicht mehr. Dann gilt nur dieses neue Leben in Christus. Am Ende im Psalm 139 gibt es zwei Verse in den Versen 23 und 24, die letzten beiden Verse, die sollte jeder sich in sein Gebetsbuch einschreiben. Wirklich das zum täglichen Gebet werden. Da heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Hast du Mut dazu? Mut, dass Gott hineinschaut und dir das wegnimmt, was du am liebsten hast, aber nicht loslassen möchtest? Ich hatte so einen wunderbaren Vortrag in einer Bibelschule und ich habe dann mal zu denen gesagt, ich möchte mal einen Test mit euch machen. Ja, machen Sie doch mal einen Test mit uns. Ich sage, jetzt schließ mal deine Augen. Worauf kannst du in deinem Leben nicht verzichten? Auf meine Eltern, auf mein Auto, auf mein Haus, auf meine Frau, auf meine Freundin, auf meinen Urlaub. Und so ging das Reihe nach durch. Niemand hat gesagt, auf Jesus. Niemand hat gesagt, auf Jesus. Es war in der Bibelschule. Nicht ein Autoschutzverein oder was. Merken wir das eigentlich, dass wir wieder zurück zum Wort Gottes müssen, dass wir umkehren zu Christus müssen? Dass wir wieder klar am Wort bleiben müssen? Dass wir uns von ihm verändern lassen müssen? Und ich sage dir, wir müssen wieder klare Ansagen gemacht werden. Rally, du hast vorhin gerade gesagt, ihr wart bei Olaf Lerzel. Da geht mir das Herz auf. Bei Olaf Herzl geht mir das Herz auf. In so einer Klarheit, die wir heute brauchen, wir brauchen dieses Wischiwaschi-Evangelium nicht mehr. Jetzt nehmen wir Jesus mal an die Hand und legen die Schulter um ihn und dann gehen wir vergnügt durch den Park, als wenn er ein Kumpel ist. Er ist mein Herr, mein Gott. Und wir haben lange schon die Ehrfurcht vor Gott wieder verloren. Und wenn wir nicht zum Wort Gottes wieder zurückkehren, dann wird es grauenvoll ausgehen mit den Kirchen und Gemeinden in dieser Welt. Denn Gott hat einmal gesagt, das Gericht fängt am Hause Gottes an. Denn das, was dort nach außen gezeigt wird, das nehmen die Leute an. Warum sollen die Leute denn in eine Gemeinde kommen? Warum? Weil sie Jesus da kennen? Da haben sie doch gar keine Ahnung von. Wisst ihr, warum die Leute in die Gemeinde kommen? Steht auch in der Bibel, ist nicht auf meinen Mist gewachsen, was ich hier erzähle. Siehe, sie haben einander so lieb. Die Welt draußen wird immer kälter, immer einsamer. Ich habe neulich mal im Fernsehen reingeguckt, da gibt es so eine Sendung abends, die heißt First Dates oder so. Man findet ja keinen Partner mehr, und so etwas von 17 bis 80. Die Welt wird immer einsamer. Und wenn wir hier in der Gemeinde diese Liebe untereinander haben, dann tragen wir die Liebe nach draußen raus. Und dann verlieben wir uns in unsere Nachbarn, die nicht gläubig sind. Und dann bringen wir die Nachbarn mit, die nicht gläubig sind, hierher. Und dann sehen sie die Liebe und dann sagen sie irgendwann, du, das möchte ich auch haben. Ich möchte auch da sein, wo ihr seid. Ich möchte auch da sein, wo man einander unterstützt, einander hilft, füreinander da ist, füreinander betet, einander tragen hilft. Da möchte ich auch hin. Hab den Mut zur Mission. Das ist unsere Aufgabe. Nachdem wir uns bekehrt haben, sind wir Botschafter geworden an Christi Stadt. Anstelle von Jesus Christus sagen wir der Welt heute, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere einzige Aufgabe, die wir haben. Botschafter an Christi Stadt zu sein. Und nicht irgendwann, wie meine Nachbarin mal gesagt hat, das kann ich noch, wenn ich alt bin. Ich sage, vielleicht hast du dann keine Chance mehr dazu. Ich möchte euch danken, dass ihr zugehört habt. Und ich weiß nicht, was in eurem Herzen vorgeht, aber ich weiß, dass das, was ich sagen sollte, mir Gott aufs Herz gelegt hat. Ich möchte zum Schluss mit euch beten. Herr Jesus, du bist hier bei uns. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns in die Nachfolge gerufen hast. Dass wir dir gehören dürfen. Dass du unser Herr und Gott bist. Und dass du alles das, was wir brauchen für unsere Welt, hier in diesem wunderbaren Buch der Bibel zusammengefasst hast. Hilf, dass dein Wort wirklich unseres Fußes Leuchte wird und ein Licht auf unserem Weg. Dass wir rauskommen aus der Finsternis und dir begegnen und von dir getragen und geführt werden. Herr Jesus, hab Erbarmen mit uns. Lass es auch nicht zu, dass wir Sünden in unserem Leben verstecken vor dir, sondern dass wir sie bekennen, damit wir als Gesegnete durch den Tag gehen können. Schenke uns den Mut, Herr, anderen Menschen zu begegnen, die dich noch nicht kennen, und lass uns reden über das, was du uns bedeutest. Wir danken dir dafür, dass du das tun wirst, Herr. Und wir gehen jetzt wirklich auch als Gesegnete in den Sonntag und in die nächste Woche. Und wir wollen deine Gnade erkennen, Herr Jesus Christus, jeden Tag. Zeig uns jeden Tag, dass du da bist. Und erinnere uns daran, Herr, wenn wir mal einen Tag nicht in der Schrift gelesen haben. Ich danke dir dafür. Preise dich darüber. Danke, dass wir lesen dürfen, dass du uns Anweisungen gibst und dass du unseren neuen Menschen total erfüllst mit deinem Wort. Und danke dafür, dass unsere Vergangenheit vergangen ist und dass wir mit dir eine wunderbare Zukunft haben. Hab Dank, Herr. Amen. Amen.